SRF 2 Kultur.
Das ist die Diskothek, heute mit der Monatsrevue, unserem Rückblick auf die Diskotheken im März hier auf SRF 2 Kultur. Mein Name ist Jenny Berg und ich möchte jetzt mit Ihnen in die Sendungen des vergangenen Monats hineinhören und auch einen Blick hinter die Kulissen der Diskothek werfen. Doch zunächst ein kurzer akustischer Rückblick. Im März war der Jubilar Maurice Ravel Thema. Vor 150 Jahren ist er auf die Welt gekommen, im März 1875. Und in der Diskothek wurde diese Musik hier von ihm besprochen. Ein Ausschnitt aus den Gaspard de la Nuit, drei Dichtungen für Klavier von Maurice Ravel. Dann ging es im März in der Diskothek auch um diese Musik hier. Ein Ausschnitt aus der Oper Agrippina von Georg Friedrich Händel. Sie war gerade am Opernhaus Zürich zu sehen und auch Thema hier in der Diskothek. Dazu in einer knappen Stunde mehr. Und ein weiterer Jubilar war in der Diskothek Thema, nämlich Pierre Boulez, der französische Komponist, der im März 100 Jahre alt geworden wäre. Von ihm wurde diese Musik hier besprochen. Die erste von vier Notations von Pierre Boulez, die in einer Diskothek im März Thema waren, sowohl in der Klavier- wie auch in der Orchesterfassung. Darüber spreche ich später noch in dieser Sendung mit meinem Kollegen Florian Hauser. Jetzt aber geht's erstmal um diese Musik hier. Thank you. eine der Sendungen, die im Monat März hier auf SRF 2 Kultur gesendet wurden. In der Diskothek war deine Sendung, Annelies. Du hast Ludwig van Beethovens Sinfonie Nummer 4, Opus 60, zum Thema gehabt. Das war eine Sendung live vor Publikum. Erzähl mal, wo war das? Wie war das? Ja, für alle, die noch nicht bei solch einer Live-Diskothek dabei waren.
Das fand in Bern statt, und zwar in der Musikalienhandlung Müller und Schade im Breitsch in Bern. Und da waren ca. 70 Leute, konnten da, haben da Platz. Und wir zu dritt waren vor den vielen Blockflöten, die man da sieht, die man kaufen kann. Zu dritt saßen wir da vor diesen Blockflöten auf einer kleinen, so wie ein bisschen eine Bühne. Und wir sahen dann direkt auf die Straße, in die Stadt. Es war sehr urban auch. Ich finde es toll, es hat wirklich Spaß gemacht. Und das Gute war, dass dann die Leiterin der Musikalienhandlung, die konnte dann auch die Partituren rausgeben ans Publikum. Also die wollten, konnten sich da die Partitur leihen quasi von dieser vierten von Beethoven.
Das ist ja toll. Wie viele Leute haben davon Gebrauch gemacht? Wie viele saßen da?
Da waren sicher die 50% von denen haben sich die Partitur, wollten die wirklich und haben sich das dann angeschaut. Dazu, also ich war ganz überrascht, dass so viele wahrscheinlich auch zu Hause vielleicht mit Partitur hören, wenn sie das dann vor Ort auch machen.
Wie ist das für euch auf der Bühne? Braucht es da ein anderes Setting, als wenn wir solch eine Sendung hier im Studio aufnehmen? Müsst ihr vielleicht achten, dass die Kleidung nicht raschelt, oder wo habt ihr die Mikrofone? Beschreibt das mal.
Also es darf ja auch im Studio nicht rascheln, aber wir hatten sogenannte Headsets, also die hat man auf dem Kopf immer schon fest an. Für die Technik ist es viel aufwendiger, also das Technikteam da, das musste wirklich früher kommen und das alles aufbauen, so nicht ganz ohne, weil das Publikum muss es gut hören und es muss trotzdem gut aufnehmen. Und die Musik muss noch über schöne, tolle Lautsprecher natürlich dann erklingen, damit das Publikum das wirklich gut hören kann und wir auch. Aber sonst ist es, nee, nichts Spezielles. Man zieht sich ein bisschen schöner an, man schminkt sich ein bisschen vielleicht.
Sehr schön. Eignen sich denn alle Werke für solch eine öffentliche Live-Diskothek?
Ja, es ist natürlich schon gut, wenn das so ein bisschen ein Fager ist, vielleicht ein populäres Stück. Das war jetzt natürlich mit einer Beethoven-Sinfonie war das gegeben. Vielleicht würde ich jetzt nicht unbedingt öffentlich eine Nono-Diskothek machen, also eine Diskothek über ein Werk von Luigi Nono. Aber warum eigentlich nicht, wenn ich jetzt so laut denke, nee, eigentlich geht jedes Werk.
Was ist denn für dich der Reiz an diesem Format?
Also hier jetzt, das ist jetzt das zweite Mal, dass wir dieses Format haben, dass wir ein Werk uns anhören und darüber diskutieren und Aufnahmen vergleichen. Und dann gibt's eine kleine Pause, ein Apero, und dann kann man sich in der Nähe dieses gleiche Werk, über das man geredet hat, anhören, live.
Im Konzert?
Im Konzert. Und das war in diesem Fall in der französischen Kirche. Da ist man in einer Viertelstunde zu Fuß, war man von der musikalischen Handlung. Dort konnte man sich mit Les Passions de l'âme, die dieses Werk gespielt haben, konnte man sich das anhören. Und das ist ein tolles Format, weil da kriegt man noch eine Aufnahme mehr und kann dann mitnehmen, was hat man da alles vernommen während des Gesprächs, während der öffentlichen Sendung, und hat dann noch eine ganz andere Fassung zu diesen Fassungen, die man sich schon angehört hat. Das fand ich wirklich toll und das haben die Leute auch offenbar sehr geschätzt. Also jemand, der hinter mir dann saß in der französischen Kirche, hat gesagt, ah genial, das war jetzt die beste Fassung von diesen allen. Wir haben 5 Fassungen uns angehört, das war jetzt die beste, die 6. Fassung zum Beispiel. Also die Freude war groß.
Wie ist es dir ergangen? Hast du auch gemerkt, im Vergleich mit den Aufnahmen, die man nur übers Ohr wahrnimmt, dass das Konzert wirklich nochmal was komplett anderes ist und was anderes vermittelt von dieser Musik?
Das war jetzt in diesem Fall wirklich so, weil eben Les Passions de l'âme wirklich mit historischen Instrumenten spielen, wirklich die Oboe, wie sie damals gespielt wurde. Und das hat wirklich anders geklungen als alle Aufnahmen, die ich gespielt habe, obwohl ich natürlich auch mit Nicolas Hanakur und dem Consensus Musicus natürlich auch historische Cracks hatte. Aber trotzdem, das war dann nochmal was anderes, wirklich, war anders. Und das, was auch anders war, auch optisch, die Meret Lüthi, das ist die Leiterin des Ensembles, die war an der Geige und hat von der Geige aus dirigiert, was bei der Uraufführung übrigens auch der Fall gewesen ist.
Also richtig historisch informiert an allen Ecken und Enden.
Genau.
Was war denn im Rückblick in der Sendung für dich die größte Überraschung im Vergleich der Einspielungen?
Also ich fand schon überraschend, dass John Elliott Gardiner, der hat ja dann wirklich die Palme abgeholt sozusagen, dass diese Aufnahme, das war die älteste der fünf Aufnahmen von 1993, dass die bis heute irgendwie verhebt. Also man findet immer noch, das ist spannend gespielt, das ist auch vom großen Bogen her, wie er denkt, ist es einfach in jeder Hinsicht ist das eine Aufnahme, die heute noch einfach einen sehr anrührt und wo ganz, ganz viel stimmt, was bei anderen neueren Aufnahmen nicht so toll ist.
Und wie hat denn die Einspielung mit Nicolas Hanoncourt abgeschnitten, mit Concertus Musicus Wien?
Ja, da war jetzt gerade beim ersten Satz schon, haben die gesagt, das sei pedestrian, also die sei zu langsam, das sei so ein Fußgängertempo bei diesem, also nach der Einleitung der Langsamen, war das beiden Gästen zu langsam.
Das ist, wie die Engländer schön sagen, sehr, sehr pedestrian. Also im Fußgängermodus. Das Ganze hebt so gar nicht vom Boden ab. Also in meinen Augen. Es ist jemand, der offenbar dachte, okay, wir haben dieses Tempo und bei diesem Tempo bleiben wir. Ich weiß nicht, ob das der Zweck der Übung ist, weil sehr oft die großen strukturellen Zusammenhänge, als Dirigent kann man ja dadurch auch dem Publikum beim ersten Hören bekannt machen, indem man vorwärts ganz klein bisschen drängt und wieder ganz klein bisschen nachlässt. Die Übergänge waren furchtbar uncharmant. Nirgendwo hat er getraut, ein bisschen Zeit zu nehmen. Die überraschenden Schläge, die reinkommen in den Bläsern, waren immer genau auf Zeit. Das ist überhaupt nicht lustig. Die müssen ein bisschen zu früh sein.
Und auch sonst, das ist nicht so gut angekommen, auch weil es nicht als lebendig genug, also in den Tempi und auch, dass man die Tempi so in sich ein bisschen verändern kann, das war zu gleichförmig, schon im ersten Satz meinen beiden Gästen. Hat mich ein bisschen erstaunt, aber mir ist es ähnlich ergangen.
Und dann hattest du ja auch zwei Schweizer Orchester hier mit im Rennen. Einmal das Tonhalle-Orchester Zürich mit David Sinman am Dirigentenpult und das Kammerorchester Basel mit Giovanni Antonini. Wie sind denn diese beiden Aufnahmen weggekommen?
David Sinman ist leider auch sehr früh schon nicht mehr in die nächste Runde gekommen. Was ich sehr schade fand, weil er ist ja wirklich ein bisschen ein Pionier, wie man Beethoven spielt mit einem modernen Orchester, aber eben trotzdem historisch informiert und vor allem mit den richtigen Metronomzahlen. Das hat er gemacht und seine Tempi sind jetzt noch unglaublich. Niemand anderes spielt es so schnell, wie er das macht und niemand anderes hält sich so genau an diese Vorgaben von Beethoven, von denen man ja inzwischen weiß, dass sie wirklich stimmen. Das gab ja zwischendurch, hat man geglaubt, es stimmt doch nicht, aber es stimmt. Ich finde diese Gesamtaufnahme von Sinman immer noch grandios und die ist dann leider relativ rasch nicht mehr in die nächste Runde gekommen. Das fand ich schade. Aber Giovanni Antonini und das Kammerorchester Basel, die sind dann bis zur zweiten Runde gekommen. Das war aber einfach, das ist wie zu perfekt, zu glatt. nicht mehr so anrührend heute, wo man vielleicht wieder mehr Sinnlichkeit und weniger nur so dieses Herausarbeiten von den dramaturgischen Ecken und Enden will, sondern mehr Wärme und Sinnlichkeit sucht. Habe ich das Gefühl, dass ich das ein bisschen so beobachte, und darum war Giovanni Antonini und das Kammerorchester, die waren dann irgendwie da wenig als Gardiner, obwohl das eine ältere Aufnahme ist, weniger en vogue, sage ich jetzt mal.
Spannend. Ganz kurz noch für unsere Hörerinnen und Hörer, die noch nie bei solch einer Live-Diskothek dabei waren. Wo kriegt man mit, wenn sowas wieder stattfindet, und wo kann man sich anmelden?
Der SRF Kulturclub schreibt das aus, und wenn jemand Mitglied ist beim Kulturclub, dann erfährt er oder sie das. Und sonst anmelden beim Kulturclub, www.kulturclub.ch.
Da gibt's viele schöne Dinge, genau, die man mitkriegen kann.
Genau.
Super. Und jetzt zum Abschluss unserer kurzen Zusammenfassung deiner Beethoven-Diskothek, Annelies. Welches Musikstück, welchen Satz aus welcher Interpretation würdest du jetzt gerne nochmal hören?
Vielleicht könntest du den dritten Satz bringen, und zwar eben mit David Sinman, nicht der Gewinner dieser Diskothek, aber trotzdem, damit man noch hört, wie er diesen dritten Satz macht, auch sehr geschmeidig und schnell mit dem Tonhallorchester Zürich.
Thank you.
Der dritte Satz, Allegro vivace, aus der Sinfonie Nummer 4 von Ludwig van Beethoven mit dem Tonhalle Orchester Zürich unter der Leitung von David Zinman. Eine Einspielung von 1998 und mit den sehr schnellen Originaltempoangaben von Ludwig van Beethoven. Diese Einspielung hat in der Diskothek zu Beethovens 4. Sinfonie zwar nicht gewonnen, aber meine Kollegin Annelies Berger, die diese Diskothek produziert hat, sie sagt, diese Einspielung von David Zinman sei für sie immer noch wegweisend, weil er einer der ersten Dirigenten war, der sich exakt an die Originaltempi von Beethoven gehalten hat. Diese Diskothek zur 4. Sinfonie von Ludwig van Beethoven können Sie wie alle Diskotheken online nachhören unter srf.ch/diskothek. Dies war eine Live-Diskothek vor Publikum und wenn Sie auch einmal bei einer solchen Live-Diskothek dabei sein wollen, dann schauen Sie doch einmal beim SRF Kulturclub vorbei. Dort werden diese und viele weitere spannende Anlässe rund um SRF Kultur angeboten. Sie finden den Kulturclub im Netz unter kulturclub.ch. Und weil einige Hörerinnen und Hörer dieser Live-Diskothek gesagt haben, die beste Interpretation sei diejenige gewesen, die das Publikum im Anschluss an die Aufnahme der Sendung live im Konzert hat hören können, das war das Berner Barockorchester Les Passions de l'Âme, von der ersten Geige aus geleitet von Merit Lüthi. Dieses Ensemble hat leider die Sinfonie von Beethoven noch nicht eingespielt, dafür aber Kammermusik. Und davon hören wir jetzt etwas. Das Rondo aus dem Quartett für Klavier, Violine, Viola und Violoncello in D-Dur von Ludwig van Beethoven. Die erste Einspielung zu diesem Werk auf historischen Instrumenten. Gespielt mit Merit Lüthi an der Geige, Sonoko Asabuki an der Viola, Alexandre Foster am Cello und Leonardo Miucci am Hammerklavier. Thank you. Das Rondo aus dem Quartett für Klavier, Violine, Viola und Violoncello in D-Dur von Ludwig van Beethoven. Die erste Einspielung zu diesem Werk auf historischen Instrumenten. Gespielt von Meret Lüthi an der Geige, Sonoko Asabuki an der Viola, Alexandre Foster am Cello und Leonardo Miucci am Hammerklavier. Und jetzt kommen wir zu dieser Musik hier. Pierre Boulez spielt Pierre Boulez, den zweiten Satz seiner Notation, ein ganz kurzes Stück Musik, kurz und kraftvoll. Dieses Jahr ist Pierre Boulez-Jahr. Am 26. März wäre er 100 Jahre alt geworden. Florian, es gibt einige Sendungen zum Thema Pierre Boulez auf unserem Sender. Du hast auch eine beigesteuert, eine Diskothek. War das schon länger auf deinem Wunschzettel, Interpretationen eines Boulez-Werks miteinander zu vergleichen?
Ja und nein, müsste ich da eigentlich sagen. Also zum einen hat sich's wunderbar ergeben. Boulez ist eben neben Nono und Stockhausen eine der prägenden Figuren in der neuen Musik des 20. Jahrhunderts. Insofern war das ein schöner Zufall, dass sein 100. und der Sendetermin der Diskothek zusammengefallen sind. Andererseits war es schon auch auf dem Wunschzettel, weil man zeigen kann bei seiner Musik, dass er zwar ein konstruierender Komponist war, aber auch ein Vollblutmusiker, glutvoll und vielschichtig.
Du hast jetzt ein Frühwerk ausgewählt, die Notations. Das ist ein Werk eines 20-Jährigen. Warum?
Also dazu müsste ich jetzt sagen, es ist ein Frühwerk und gleichzeitig auch ein Spätwerk. Wie du sagst, richtig, eine Klavierfassung von 1945 hat er gemacht. Da war er 20 und er hat diese Klavierstücke, kleine Klavierstücke, poetische Klavierstücke komponiert und eigentlich nur, um sich über seinen akademischen Professor lustig zu machen. Das war René Leibowitz, das war ein Akademiker. Und dem hat er einfach gezeigt, dass er die Zwölftontechnik souverän beherrscht und dann auch Poesie mit reinbringt. Das ist das eine, eben dieses Frühwerk. Dann hat er 30 Jahre später aus diesen Klavierversionen auch eine Orchesterversion gemacht. Und dazu hat er gesagt, dass für einen großen Orchesterapparat die Stücke viel zu kurz seien. Es gibt ja mehr oder weniger ein Verhältnis zwischen der Länge eines Stücks und der Größe eines Apparats. Und deswegen hat er gemeint, er musste diese Ideen als rohes Material verwenden und neu bearbeiten und hat dann Möglichkeiten rausgezogen, die er früher gar nicht gesehen hat, die da drin stecken. Also insofern sind sie verwandt, aber es sind zwei verschiedene Stücke.
Spannend. Wie groß war denn da deine Auswahl an Interpretationen? Ist jetzt zum Beispiel die Klavierversion ein beliebtes, ein viel eingespieltes Stück für Klavier?
Ja, es gibt eine recht große Auswahl, eben weil sie auch so vielschichtig sind, diese beiden Versionen. Also da kann man eigentlich relativ gut aus dem Vollen schöpfen.
Und wie ist es bei der Orchesterversion? Gibt es da auch viele Einspielungen?
Gibt vielleicht ein bisschen weniger als bei der Klavierversion, aber auch genug, sodass man eine schöne Auswahl zusammen bekommen kann. Und interessant finde ich ja auch, dass diese, eben weil wir es vorhin hatten, diese Klavierversionen, das sind ja wirklich mini kurze Stücke. Es sind 12-tönige Stücke, also 12 Stücke zu 12 Takten, 12 Tönen. Und diese Orchesterversion, das sind einzelne Gesten, einzelne Ideen aufgefächert und aufgefaltet. Die Kombination finde ich insofern spannend. Das ist ja wie bei Kindern. Also wenn die größer sind, dann kann man ja sagen, ah ja, das ist eigentlich ganz genau folgerichtig, dass sie so werden konnten. Das hat damals schon drin gesteckt. Aber andersrum geht's ja eigentlich nicht, weil man kann nicht sagen, aus dieser und dieser Situation muss das und das werden. Da gibt's tausend Möglichkeiten. Insofern ist das eine schöne Kombination zwischen früh und spät, zwischen Klavier und Orchester.
Ich kann mir vorstellen, dass das dann auch recht kompliziert ist, Einspielungen auszuwählen, wenn du vielleicht zuerst die Klavierstücke ausgewählt hast. Hast du dann geschaut, welche Orchesterversion kann das dort Angelegte weiterführen? Oder war das unabhängig voneinander?
Das war unabhängig voneinander. Wir haben insgesamt 6 Runden gehabt in der Diskothek und wir haben zuerst Klavierversionen verglichen und dann Orchesterversionen verglichen. Und dann haben wir versucht, von der Interpretationsschiene auf die Kompositionsschiene zu gehen. Also was ist wirklich speziell in der Klavierversion, was ist speziell in der Orchesterversion? Und das war eine ganz interessante Mischung, ja.
Wie groß sind denn überhaupt die Unterschiede in der Interpretation bei dieser modernen Musik, in der, wie ich vermute, relativ genau notiert ist, wie es zu spielen ist?
Ja, also eine eindeutige Siegeraufnahme hat es nicht gegeben. Lauter individuelle Ansätze hat es gegeben. Zum Beispiel Pierre-Laurent Aimard, der hat sehr frei gespielt, so ganz wie ein Fresko gemalt. Dann gibt's andere, die einen Hauch von Nostalgie hineinbringen. Interessant war auch, wie Pierre Boulez selber seine eigene Musik spielt. Also er dirigiert sie und er spielt sie auch auf dem Klavier. Und das macht er irgendwie sehr lakonisch auf dem Klavier. So richtig so, ja, lässig. Französisch lässig.
Aber es ist nicht so, dass man ganz genau hier schauen muss, was ist das, was in der Partitur steht, übersetzt. Es gibt auch da noch Freiheiten.
Es gibt Freiheiten und
deine beiden Gäste haben das ja in der Sendung ganz toll immer umschrieben, was sie hören und was sie sehen. Graziella Contratto, die Dirigentin, und der Musikjournalist Thomas Meyer.
Da steht einfach ein Diminuendo drüber. Aber bei dieser Interpretation werden die Töne länger. Wir halten plötzlich einen anderen Raum. Also da kommt noch eine andere Geschichte hinzu. Oder diese Melodie, die soutenue, also zurückhaltend hingeschrieben ist, da brecht diese Interpretation fast ein bisschen vor. Also da sind sehr viele Details drin. Ich weiß nicht, ob der oder die auswendig spielt, aber die so nicht in der Partitur stehen. Da müsste man sich jetzt fragen, stört's mich?
Aber?
Ich glaube, es stört mich.
Ich finde, es ist interessant, wenn man kurz einen Blick auf den Titel wirft. Das ist nämlich Fantasque und Modéré. Und das Spannende ist ja eigentlich, dass Boulez in dieser Zeit eben nicht nur die zweite Wiener Schule kennengelernt hat, sondern er hat natürlich trotzdem im Pariser Konservatoire auch über Fauré was gehört und Debussy kennengelernt bei Messiaen und so weiter. Und dieses Fantasque ist eigentlich eher so eine frühe debussysche Übertitelung. Und ich habe mir dann überlegt, ich finde, bei der ersten Aufnahme habe ich von diesem Fantasque eigentlich fast mehr gespürt, weil es auf der einen Seite mit dem Modéré, das ist der zweite Begriff, das gemäßigt, es war außerordentlich genau gespielt und es hat aber auch so irgendwie so eine Art poetische Grundnote gehabt in den Legato-Teilen, die mir zum Beispiel gefehlt hat bei der zweiten. Die zweite fand ich ein bisschen al fresco. Ich bin einverstanden mit Thomas, tatsächlich die Notenlängen wurden teilweise willkürlich verändert und mit einem pseudo-romantischen Ritardando verbunden noch, was dann eigentlich plötzlich nicht mehr ganz genau war. Und ich glaube, wenn man etwas bei den Partituren von Pierre Boulez annehmen muss als Interpret oder Interpretin, ist es einfach die Genauigkeit der Notation. Mhm. Also da ist, wie der Titel es schon sagt. Ich glaube, das hätte mir besser gefallen in der zweiten Aufnahme, wenn man nicht das Gefühl gehabt hätte, es ist so ein bisschen, auch vom Klang her, ein bisschen zu hart für meinen Geschmack. Weil es gibt hier eben mit diesem Fantask eben durchaus Stellen, die sehr zart gespielt werden müssen, wo das Legato eben fast so ein bisschen eine webernsche Qualität haben muss und so weiter.
Ja, Florian, in deinem Resultatetext, den man herunterladen kann auf der Website der Diskothek, da lese ich als Resümee: Alles in allem wird deutlich, wie süffig und glutvoll die Musik von Pierre Boulez ist. Ist das etwas, das man nun erst nach 80 Jahren Abstand über diese Musik sagen kann? Also reift diese Musik so gut wie ein guter Wein?
Nein, also ich finde, man weiß schon ganz schnell, dass manche Werke ja ein großer Wurf sind und bleiben werden. Das war ja bei früheren Musiken auch so, bei Beethoven oder was. Da weiß man es relativ schnell. Aber wenn du fragst, ob diese Musik reift wie ein guter Wein, ja. Sie reift natürlich schon, weil durch verschiedene Interpretationen, die sich da anlagern, die dazukommen, sich da irgendwie Bedeutungsschichten oder Erfahrungsschichten dahin zulagern und der Horizont sich einfach weitet. Ja, insofern reift es natürlich schon, ja.
Und was war für dich die größte Überraschung in dieser Sendung?
Vielleicht, dass Boulez ja auch ein berühmter Dirigent war. Übrigens ja auch nur deswegen einer geworden ist, um die eigenen Stücke richtig hören zu können, wie er mal gesagt hat. Und er hat 1976 einen Wagner-Ring des Nibelungen mit dem Patrice Chéreau gemacht. Und das ist auch die Zeit, in der die Orchesterversionen entstanden sind. Und ich finde, man hört seine Wagner-Erfahrung in dieser Orchesterversion der Notation, also diese große Lust am Klang und auch an der Überwältigung. Das war schon überraschend, ja.
Und war es auch überraschend, dass er als Pianist relativ früh rausgeflogen ist?
Er ist ja eigentlich nicht rausgeflogen, er ist eine von vielen Möglichkeiten geblieben. Also insofern, es war überhaupt nicht kompetitiv, diese Sendung. Es gibt keine Siegeraufnahme, es gibt verschiedene Ansätze.
Und noch eine letzte Frage. Hörst du die Musik von Pierre Boulez nun anders nach der intensiven Auseinandersetzung mit deinen Gästen in der Diskothek?
Nicht vielleicht anders, aber ich habe wieder Lust, mich hinaus zu begeben, in die Welten von Boulez oder hineinzubegeben. Es ist wirklich eine spannende Musik und straft eigentlich jegliches Vorurteil, Lügen, dass sie komplex, zu komplex wäre. Ist sie nicht. Sie ist überwältigend.
Pierre Boulez aus den Notations, der erste Satz in der Orchesterfassung von Pierre Boulez. Hier gespielt vom SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg. Die Leitung hatte Michael Gielen. Sie hören die Diskotheksrevue, unseren Monatsrückblick auf die Diskotheken im Monat März, hier auf SRF 2 Kultur. Und neben dem Jubilar Pierre Boulez gab es im März noch einen weiteren Jubilar zu feiern, Maurice Ravel. Mein Kollege Moritz Weber hat deshalb die Gaspar de la Nuit von Maurice Ravel zum Thema seiner jüngsten Diskothek gemacht. Und das Spannende ist, einige Sätze dieses Werkes sind in der Interpretation von Maurice Ravel persönlich erhalten, auf einem Veltemignon-Klavier. Hören wir daraus den ersten Satz, Undine.
Thank you.
Ondine von Maurice Ravel, gespielt von Maurice Ravel höchstpersönlich, konserviert auf einem Veltemino-Klavier. Diese Interpretation war nicht mit im Rennen der jüngsten Diskothek zu diesem Werk, zu den Gaspard de la Nuit von Maurice Ravel, da eben Ravel nicht alle Sätze eingespielt hat. Drei sind es insgesamt und sie gehören zum anspruchsvollsten, was je für Klavier geschrieben wurde. Rund 20 Minuten lang sind sie die Gaspard de la Nuit. 1908 sind sie entstanden und dieser Zyklus fasziniert vor allem wegen seiner Klangpoesie und den märchenhaften Geschichten hinter den drei Stücken. Da ist zuerst die Wassernixe Ondine, die im Mondlicht in einem See schwimmt und dabei betörend schön singt. Hier Gastexperte Christian Wildhagen von der Neuen Zürcher Zeitung zu diesem Satz.
Wenn wir das mal als Undines Gesang bezeichnen, diese wunderbar wirklich sich durchziehende und relativ einfach rhythmisierte Melodie. Ich finde, da ist teilweise eine innere Ruhe drin, die mir unglaublich gefallen hat, also die sich auch durch das ganze Geflirre in der rechten Hand meistens irgendwie kaum aus der Ruhe bringen lässt.
Und diese Aufnahme hat auch die zweite Gastexpertin, Asia Ahmedchanova, in der dritten Runde der Diskothek begeistert. Hier geht es um den fiesen Gnom Scarbo, der nicht nur alle Interpretinnen und Interpreten mit seinen pianistischen Hexenkunststücken und Herausforderungen ärgert, sondern auch die Zuhörenden mit seinem hämischen Kichern und seinem dämonischen Herumwirbeln in Angst und Schrecken versetzt. Bei einer der Aufnahmen war die Pianistin und Komponistin Asia Ahmedchanova begeistert, wie subtil das Fußpedal eingesetzt wird im dämonischen Satz Scarbo, zusätzlich zu den großen Herausforderungen für die Hände.
Und manchmal, wo dieses Thema wieder kam, es gab so diese 1,5% Pedal, was dieses Effekt erzeugt, dass jede Note bleibt ein wenig länger. Man hat das Gefühl, dass man eigentlich Pizzicato spielt,
so ein bisschen Violoncello. Hall.
Genau, also man hat so Reverb-Effekte eigentlich.
Gewonnen hat in dieser Sendung die Einspielung mit dem Franzosen Bertrand Chamaillot. Seine Einspielung war in der Diskussion bei den Experten von Anfang an der Favorit. Er lege die drei äußerst anspruchsvollen Stücke groß an. Ihm gelinge es am besten, die unterschiedlichen Klangschichten plastisch darzustellen. Und er ist es auch, welcher im ganzen Werk am erzählerischsten musiziere, so die beiden Gastexperten. Die Einspielung mit Bertrand Chamaillot ist 2016 beim Label Erato erschienen. Eine Doppel-CD mit sämtlichen Werken für Klaviersolo von Maurice Ravel. Und sie enthält auch ein Stück, was in Ravels Oeuvre oft vernachlässigt wird, seine kleine Sonatine von 1902. Dabei handelt es sich hier um eine bewusste Stilisierung Ravels, um eine sogenannte kleine Sonate im Geist des 18. Jahrhunderts. Was Klavierschüler bis heute als Mozarts Wiener Sonatinen spielen, aber auch die großen Klaviersonaten von Mozart und Haydn mögen für Ravel als Vorlage gedient haben. Er hat hier ein kompaktes, dreisätziges Gebilde mit einem lichten, schönen Klaviersatz geschrieben. Wir hören diese Sonatine von Maurice Ravel jetzt mit dem Gewinnerpianisten der jüngsten Ravel-Diskothek, mit dem Franzosen Bertrand Chamaillot.